Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem wunderschönen Wien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 31. Januar 2025. Verpassen Sie auf keinen Fall das ungeplante Intro, die spontane Liebeserklärung an die zauberhafte österreichische Hauptstadt. Ich habe ein Flair, ich habe ein Herz für Wien und eine große Schwäche seit vielen, vielen Jahren, seit Ende der 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre, da ist es losgegangen. Da bin ich zum ersten Mal intensiv nach Wien gefahren und habe da die Kaffeehäuser genossen, diese Kultur. So etwas gibt es ja in dieser Art in der Schweiz eigentlich nicht, vielleicht abgesehen vom Kaffeehaus Odeon in Zürich, aber in Wien sind natürlich die Originale. Und heute, Sie sehen das, das sind Touristenattraktionen, Weltattraktionen. Da stehen die Leute mittlerweile Schlange vor dem Havelka, vor dem Brückel, ja, vielleicht Brückel etwas weniger, wobei das Brückel ist ein Insider-Tipp. Das ist eigentlich das für mich favorisierte Kaffeehaus, dann aber Sperl, andere. Aber auch das Brückel an einem Samstag, da finden Sie keinen Platz mehr. Das ist von größter Attraktivität und dies zu Recht. Und gleichzeitig natürlich auch die Kultur, die Literatur, Friedrich Thorberg, Heimitter von Doderer, Helmut Qualtinger, die Helden der österreichischen Kultur, das hat es mir natürlich angetan. Und jetzt bin ich dankbar, dass ich regelmäßig nach Wien kommen darf, um da meine Sendung Der Pragmatikus aufzuzeichnen, zu moderieren. Einmal im Monat, jeden Sonntag am Abend wird das ausgestrahlt, aber Sie können es dann in der Mediathek auch an jedem beliebigen weiteren Tag sich anschauen. Dieses Mal wird es dann am Sonntagabend darum gehen, dass wir uns mit 5 Jahren Corona auseinandersetzen. Also die definitive Corona-Bilanz, das wird Sie interessieren, interessiert auch mich. Wir haben ganz tolle Gesprächspartner dabei. Da müssen Sie sich unbedingt, falls dieses Themenspektrum Sie nach wie vor fasziniert und auch irritiert, das ist ja eine unglaubliche politische Geisterbahnfahrt gewesen damals, das müssen Sie sich anschauen. Ich freue mich darauf. Wir werden das an diesem Wochenende aufzeichnen, am Sonntagabend Der Pragmatikus zur Aufarbeitung, zur Standortbestimmung 5 Jahre nach Corona. Und Wien, vielleicht ist noch ein letzter Punkt, wir sind ja als Schweizer nicht ganz unstolz, denn auch wir haben unseren Beitrag geleistet. Vergessen wir nicht die Habsburger, die berühmten Habsburger, die sich ein Weltreich zusammengeheiratet haben, die stammen ja ursprünglich aus dem Kanton Aargau, sind gewissermaßen ein Exportartikel der Eidgenossenschaft, wobei es gab ja über einige Zeit auch, könnte man sagen, nicht so gut nachbarliche Verstimmungen zwischen den Eidgenossen und den Österreichern, aber das haben wir längst hinter uns gelassen und jetzt sowieso in dieser Zeit, in der ja auch die Schweizer im Skisport plötzlich wieder auftrumpfen können. Aber lassen wir das, diese schmerzhaften Kapitel unserer bilateralen Beziehungen. Deutschland, ja, die Bundesrepublik steht immer noch im Nachschock nach dieser Debatte vom Mittwoch. Das hat ja unglaubliche Wellen geworfen, das Land aufgewühlt, vor allem bestimmte Kreise. Aber man fragt sich von außen betrachtet, was ist denn hier eigentlich los? Ich meine, das ist jetzt die Demokratie, das ist der parlamentarische Alltag. Sie haben gewaltige Probleme im Asylbereich. Jetzt kommt die CDU mit ihrem Vorsitzenden Friedrich Merz. Gut, bis vor kurzem haben sie noch die Brandmauer als heiliges Dogma gepredigt. Jetzt gilt das alles nicht mehr. Klar, unter dem Eindruck, unter der Macht der Wirklichkeit ist diese Brandmauer eingebrochen, zum Glück. Und Friedrich Merz ist da über seinen Schatten gesprungen, hat es zwar nicht zugegeben, aber das machen Politiker sowieso nicht, das wäre zu viel erwartet. Und jetzt haben sie eine bürgerliche Mehrheit gehabt am letzten Mittwoch zwischen CDU, FDP und AfD, um vernünftige, rechtmäßige Asylanträge durchzubringen. Das geht heute dann im Bundestag weiter. Und ich betone das, ich unterstreiche das, rechtmäßige Asylanträge. Denn anders als da behauptet wurde, vor allem von der linken Seite, ist das kein Anschlag auf den Rechtsstaat gewesen. Da hatte Friedrich Merz zweifellos recht, sondern die Verwirklichung des Rechtsstaats. Denn gemäß Dublin, den Regeln der EU, darf ein Asylbewerber, beziehungsweise muss ein Asylbewerber Asylbewerber dort seinen ersten Asylantrag stellen, wo er das EU-Festland betritt. Das heißt, wenn Sie auf dem Landweg nach Deutschland kommen oder in die Schweiz, dürfen Sie gar keinen Asylantrag stellen. Das dürfte man gar nicht entgegennehmen. Das wird aber gemacht. Mit anderen Worten, das Asylrecht, das EU-Recht ist jetzt ausgehebelt worden, ist 2015 faktisch ausgehebelt worden. Damals haben sich auch die Griechen geweigert, die EU-Außengrenzen zu verteidigen. Hat das Ungarn gemacht, haben sie fürchterlich aufs Dach bekommen, auch zu Unrecht. Ich habe das damals in den deutschen Talkshows verteidigt. Und jetzt kommt Merz, man könnte sagen, endlich kommt mal die CDU, die Grenzaushebelungs- und die Rechtsaushebelungspartei schlechthin, und macht das rückgängig. Und es gibt eine Mehrheit, eine bürgerliche Mehrheit. Das ist Demokratie. Das ist sogar für Deutschland, für die Bundesrepublik eine kleine Sternstunde der Demokratie gewesen. Wobei ich diesen Begriff jetzt hier also wirklich mit größter Zurückhaltung verwende, aber komplett falsch ist die Behauptung, dass da die Demokratie gefährdet werde, wenn eben Merz mit den Stimmen der AfD, das sind gewählte Parlamentarier, die sind legitimiert, das Interesse ihrer Wähler im Bundestag zu vertreten, die dürfen gar nicht ausgegrenzt werden. Meines Erachtens ist das verfassungswidrig, was da versucht wird und was da gepredigt wird, vor allem auch von Seiten des Bundeskanzlers. Das ist auch beunruhigend, dass hier die Demokratie so mit Füßen getreten wird. Und man kann nur sagen, zum Glück hat das keinen Bestand, zum Glück hat dieses Gerede keine Wirkung in der Wirklichkeit. Es hat schon eine Wirkung, natürlich hat es eine Wirkung, aber nicht in dem Sinne, wie sich das da die Urheber solcher Tiraden vorstellen. Nein, das ist nicht die Zerstümmerung, die Zerstörung der Demokratie, die wir da beobachtet haben, sondern das ist die Demokratie, so geht das. Und da merkt man, dass irgendwie in Deutschland, auch im Bundestag erstaunlich viele Leute sitzen, die irgendwie, glaube ich, noch nicht so richtig mitbekommen haben, was Demokratie eigentlich ist. Und das Getöse ist ja dann weitergegangen. Frau Merkel hat sich jetzt noch eingeschaltet, die frühere Kanzlerin, hat auch gesagt, das sei ein Riesenfehler. Friedrich Merz müsse das sofort rückgängig machen. Das gehe überhaupt nicht. Es hat Parteiaustritte gegeben, auch von prominenten Exponenten, die jetzt da nicht mehr mitmachen, wobei ich glaube, dass da zum Teil auch die CDUler gar nicht so unfroh sind, wenn jetzt der eine oder andere auch den Hut nimmt, die da mitgelaufen sind. Ja, das zeigt eben, dass diese CDU in den letzten Jahren gar keine richtige Partei mehr gewesen ist, sondern eher so ein Verbund von Leuten, die das noch gut gefunden haben, dass man da irgendwie an der Macht sitzt, aber welches Programm man genau vertritt, ob man jetzt gestern für den Atomstrom war und morgen dagegen, heute ein bisschen so, morgen das Gegenteil, eben dieser Machtopportunismus, diese Wendigkeit von Frau Merkel. Ja, da haben halt viele Opportunisten mitgemacht, die einfach ja, die Aussicht auf die Macht, auf das Ansehen und so weiter zur CDU getrieben hat. Und jetzt, wenn sie eine inhaltliche Standortbestimmung, eine Positionsbestimmung vornehmen und sagen, doch, wir müssen diese Migrationsprobleme lösen, dann springen die dann plötzlich ab. Also das wird die CDU sicherlich überleben. Die Frage ist, ob es Merz durchhält. Er hat gestern eine Ansprache gemacht vor 500 Leuten, dann hat der Merkel gekontert und zum ersten Mal, zumindest in meinem Verständnis, zumindest wie ich das mitbekomme, aber es ist gut möglich, dass ich da auch nicht jede Äußerung von ihm in Erinnerung jetzt habe, aber er hat sich da auch klar selbstkritisch aus Sicht der CDU geäußert, hat gesagt, ohne den Namen von Frau Merkel zu nennen, ja, unsere Partei hat da auch Fehler gemacht und in den letzten Jahren ist da von Seiten der CDU auch eine Asylpolitik betrieben worden, die eben den Aufstieg der AfD erst ermöglicht hat. Was mir da nicht gefällt in dieser Rhetorik, ist immer wieder diese Feindseligkeit gegenüber der AfD, diese unhaltbaren auch Geschichtsklitterungen, die Nazikeule, dieser Begriff, das ist ja mittlerweile das größte Gaunerwort in der deutschen Innenpolitik, das wird dermaßen strapaziert, das wird dermaßen inflationär verwendet, das hat ja seine Bedeutung komplett verloren. Und gerade in Deutschland, wo man ja die historische Erfahrung etwas ernst nehmen möchte, würde man doch erwarten, dass diese geschichtlichen Tatsachen und historischen Gegebenheiten nicht einfach ausgeblendet und gewissermaßen durch den Reißwolf gedreht werden, durch die alltägliche Verwendung, durch die Veralltäglichisierung gewissermaßen dieses Nazi-Begriffs. Und ich komme dann noch darauf zurück, ich habe hier ein paar Kopien noch gemacht aus dem Programm, jetzt aus dem Wahlprogramm. Sozialprogramm. Und da soll mir jetzt einmal mal jemand erklären, was das mit den 30er und den 40er Jahren zu tun hat, was die AfD da vorschlägt. Kurzum, es geht weiter heute mit der Asyldebatte. Es sieht jetzt so aus, dass also Merz Kurs halten würde. Es gab noch die Befürchtung, er könnte allenfalls einknicken unter dem Beschuss seiner Kritiker. Aber jetzt vielleicht nach diesem Positionsbezug dagegen Merkel ist vielleicht eine gewisse Gewähr, dass der Mann, der ja schon oft zurückgerudert ist, dass er jetzt Kurs hält. Und aus sachlicher Sicht, wenn man sich etwas löst jetzt von der parteipolitischen Betrachtung, ist das für Deutschland eine gute Nachricht, dass sich da die CDU, die ja nach wie vor bei allen Schwächen, bei aller Kritik nach wie vor eine staatstragende Partei ist, und das wünschen sich ja auch viele Bürgerliche in Deutschland, Zentristen, Leute, denen die AfD unheimlich ist, aus was für Gründen auch immer, die finden es gut, wenn da die Mitte auf die Opposition reagiert, und die AfD kann ja dann im Abklingbecken der Opposition den Leuten beweisen, dass eben die Vorurteile und diese Tiraden nicht gerechtfertigt sind, dann wird sich das sowieso normalisieren. Also für mich ist der letzte Mittwoch auch ein Schritt der Normalisierung, ein Zurück zur Vernunft, zumindest zur relativen, und ich will das jetzt nicht überschätzen, aber zumindest ein kleiner Schritt zurück zur Vernunft und zur parlamentarischen Normalität in der Bundesrepublik, und das lässt doch ein kleines bisschen hoffen. Also siehe, die Welt ist nicht verdammt, und verrennen wir uns da auch nicht in irgendwelchen negativen Zuschreibungen. Selbstverständlich ist sogar die deutsche Mainstream-Politik lernfähig, das könnte mal fast sagen. Aber es gibt dann andere Ereignisse, wenn ich heute Morgen in die Zeitung schaue, da zieht es dir fast die Schuhe aus. Also das ist jetzt für mich absolut unverständlich. Jetzt haben sie in Deutschland wirklich eine Serie, eine auffällige, verstörende Serie von Gewaltverbrechen im Zusammenhang mit dem Asylchaos in ihrem Land. Und das lässt sich jetzt nicht wegleugnen, egal welcher Couleur sie da politisch sind. Es ist eine Tatsache, diese Taten sind überall. Es wird auch die Betroffenheit parteiübergreifend markiert. Aber was dann einfach bemerkenswert oder was mich umhaut, wenn ich das sehe, ist, dass es gibt dann immer wieder Demonstrationen, aber es gibt nicht Demonstrationen gegen die Regierung, und wo man fordern würde, jetzt um Himmels Willen, bringt mal diese Asylprobleme in den Griff, bringt den Rechtsstaat in Griff. Das kann doch nicht sein, dass Kleinkinder abgestochen werden am helllichten Tage. Das ist doch ein Staatsversagen erster Güte. Aber wogegen gehen dann die Deutschen auf die Straße? Aber gut, das sind vermutlich nur die, die nicht arbeiten und vom Sozialstaat leben. Das sind die Aktivisten vielleicht, die berufsmäßigen Demonstranten. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das müsste man genauer anschauen. Aber auf jeden Fall, sie gehen nicht auf die Straße gegen dieses Staatsversagen, sondern sie gehen auf die Straße gegen Friedrich Merz, sie gehen auf die Straße gegen die AfD, sie gehen auf die Straße gegen die, die diese Probleme eigentlich lösen wollen. Das ist für einen Schweizer, für mich zumindest, ist das rätselhaft, und man könnte daraus nun tatsächlich ableiten, dass diese Demonstranten im Grunde obrigkeitshörig sind. Also anstatt gegen die Verantwortlichen in der Regierung zu demonstrieren, gehen sie auf die Oppositionellen los, die das Ganze anprangern und die das Ganze lösen wollen. Und da haben wir vielleicht eine Erklärung dafür, warum es überhaupt zu solchen Gewaltverbrechen kommt, warum sich diese nicht sich integrieren wollenden Asylanten, die auch keinen gültigen Aufenthaltstitel haben, warum die sich dann überhaupt in dieser Art und Weise kriminell betätigen können. Das hat eben vielleicht damit zu tun, dass in Deutschland aufgrund eines kollektiven schlechten Gewissens sich der Staat, sich die Gesellschaft viel zu wenig traut, von diesen Zuwanderern, von diesen Asylanten zu erwarten, dass sie sich an die Regeln in Deutschland halten. Und dass man sich auch gar nicht getraut, bei einem vielleicht auch schwierigen Fall dann den Rechtsstaat walten zu lassen, weil es sofort heißt, ja, das ist Rassismus, wenn man so einen da nicht frei herumlaufen lässt, und wenn sie da einen behelligen, dann haben sie gleich eine Legion von Böhmermanns und irgendwelchen Talkshow-Aktivisten, die sie da an den Pranger stellen. Also da haben wir vielleicht ein kulturelles Problem. Und das ist ja die Frage, die mich beschäftigt. Warum gibt es in Deutschland diese Gewaltverbrechen? Warum tobt sich das in dieser drastischen Form aus? In der Schweiz haben wir auch Probleme, aber sie sind nicht ganz so drastisch. Das ist hier die Frage, und eine Antwort, eine mögliche Antwort könnte sein, dass eben aufgrund dieses kollektiven, auch permanent bewirtschafteten schlechten Gewissens der Staat versagt, weil die Leute sich schlicht nicht trauen, diesen Asylanten, die sich nicht integrieren wollen. Es gibt ja die Mehrzahl, die will sich integrieren, aber es gibt eben diese ganz krassen Fälle und da hat man anscheinend Mühe, überhaupt robust genug aufzutreten, um den Leuten zu sagen, hey, sorry, ihr müsst euch an unsere Regeln halten, nicht wir haben uns euch anzupassen. Und da fehlt schon ein Bewusstsein auch der eigenen Identität, da fehlt ein Selbstbewusstsein, auch hinter der Verteidigung des Rechtsstaats gegenüber Zugewanderten und da schwingen sicherlich eben auch historische Dimensionen mit, die natürlich auch immer wieder am Kochen, am Köcheln gehalten werden durch diese permanenten Nazi-Keulen in den Medien, vor allem auch in den bürgerlichen Medien und die Verteufelung, die man eben fährt hier, zum Beispiel gegen eine AfD, gegen Politiker, die das lösen wollen, die tragen eben auch zu dieser Stimmung der Orientierungslosigkeit, der Identitätslosigkeit bei, dass sich dann eben auch der Staat, die Exponenten, dass sie nicht getrauen, dass eine gesellschaftliche Stimmung entsteht, in der es gewissermaßen verpönt ist, diesen offensichtlich sich nicht an die Regeln haltenden, diesen offensichtlich kriminellen Ausländern ganz klar die Grenzen aufzuzeigen. Das ist ein Erklärungsversuch, das ist etwas spekulativ, aber bin gespannt, wie Sie das sehen. Dann noch kurz eben zu diesem Programm der AfD, Zukunftsplan Deutschland, Grenzen endlich schützen, das ist die wichtigste Forderung, keinerlei Geldleistungen für Asylbewerber mehr, Asylrecht verschärfen, unsere Staatsbürgerschaft nicht länger verschenken, Arbeit muss sich wieder lohnen, nicht Bürgergeld, Aufschwung für alle statt grüner Verbote, die Steuern für Bürger und Unternehmen senken, Schluss mit unsinniger Bürokratie, Energie muss wieder günstiger werden, die Meinungsfreiheit verteidigen und mehr direkte Demokratie. Also das ist das Programm, das ist die Wahlplattform der AfD. Das sind doch Forderungen, die sich eins zu eins decken mit dem, was vielleicht vor 30, 40 Jahren eine CDU-CSU, auch eine etwas konservativere FDP aufs Tapet gelegt hätten. Und ich habe das kürzlich irgendwo geschrieben, ich glaube auf Weltwoche online, eine Alice Weidel, meine Damen und Herren, eine Alice Weidel, die steht doch tendenziell eher links von einem Franz Josef Strauß, der CSU, die steht ja nicht rechts von Strauß. Also hier ist etwas komplett durcheinander gewirbelt worden in der innenpolitischen Diskussion. Aber wenn der Eindruck nicht täuscht, dann geht es jetzt in eine vernünftigere Richtung. Noch ein letztes Thema, ich habe in der Schweizer Sendung darauf hingewiesen, Grönland und die Ukraine. Ich glaube, und das könnte in diese Richtung laufen, aber vielleicht ist das auch schon ein Plan, den Donald Trump gefasst hat. Auf jeden Fall hat mich gestern ein Unternehmer darauf angesprochen. Er hat das als Transaktion, als eigentlich logische Transaktion mir da vorgestellt. Eine ganz verblüffende Idee folgendes. Er hat gesagt, Donald Trump müsste eigentlich den Grönländern einen Betrag offerieren, dass sie dann freiwillig den Vereinigten Staaten beitreten. Das könnten sie machen. Es ist nämlich nicht so, dass Dänemark hier die absolute Kontrolle habe, sondern es gäbe einen Autonomiestatus für Grönland. Und wenn man da mit einer attraktiven finanziellen Offerte käme und vielleicht auch bei der Entdeckung von Rohstoffen die Eskimos beteiligte an diesen Einnahmen, dann wäre das sehr wahrscheinlich, dass Grönland den USA beitreten könnte. Eigentlich eine unglaubliche Vorstellung, eine Transaktion, aber eben der Geschäftsmann und Dealmaker Trump, ihm wäre das zuzutrauen. Und dann, um eben die Russen, die auch schon etwas ihre Fühler ausgestreckt haben, zu besänftigen, könnte er sagen, okay, dann einigen wir uns bei der Ukraine, dass ihr dort die entsprechenden Gebiete, die ihr da beansprucht, beziehungsweise auch die politischen Forderungen, kein NATO-Beitritt und so weiter, dass ihr das gewährt bekommt. Das sind natürlich Vorstellungen, die ein in der heutigen politisch korrekten Zeit sehr vielen die Nackenhaare aufstellen könnten. Aber das ist, wenn man es etwas nüchterner betrachtet, realistischer betrachtet, das ist der Transactional Style, also der Transaktionsstil. Das ist das Dealmaking, das man vielleicht hier erwarten würde. Gab es ja in der Vergangenheit auch schon, als die Russen den Amerikanern Alaska verkauft haben und so weiter. Also wir kommen hier zurück in eine ganz neue, eben nicht woke, nicht moralistische Welt. Zum einen faszinierend, zum anderen auch etwas abschreckend. Aber da würde mich jetzt interessieren, was Sie von dieser Idee halten. Also Trump kauft Grönland und um die Russen zufriedenzustellen, einigt man sich dann auf einen Kompromiss bei der Ukraine und dazwischen setzt man etwas Druck auf, wie das Trump jetzt auch gemacht hat gegenüber Russland, um gewissermaßen zu Hause den Eindruck zu zerstreuen, man sei da gewissermaßen auf Kuschelkurs. Also vielleicht sehen wir hier in ihrer Entstehung eine Transaktion der geopolitischen Art, wie es sie vielleicht in dieser Klarheit, in dieser Offensichtlichkeit schon seit langem nicht mehr gegeben hat. Mit großer Faszination aus der journalistischen Distanz schaue ich das an, aber auch jetzt als Schweizer mit einer gewissen qualifizierten Fassungslosigkeit. Und jetzt politisch ziehe ich natürlich den Schluss daraus, dass wir Schweizer einfach dafür sorgen müssen, dass wir schön neutral und unabhängig bleiben und in dieser Welt da der Großraubtiere und der Leviathane, dass wir uns da ja nicht hineinmischen. Und ich glaube, auch die Europäische Union würde gut daran tun, sich da etwas aus der Geopolitik zurückzuziehen. Mit dem hat man ja auch nicht die besten Erfahrungen gemacht in den letzten beiden Weltkriegen. Also da eher etwas den Wohlstand, die Wirtschaft, die Prosperität der Bürger ins Zentrum stellen und die Machtpolitik, das überlassen wir den anderen. Aber mit diesem Transaktionsdeal könnten vielleicht zwei Probleme gleichzeitig gelöst werden. Und mit dem Griff nach Grönland, stellen Sie sich das einmal vor, was das für die Amerikaner auslösen würde, wenn da ein amerikanischer Präsident plötzlich da den Fußabdruck, nicht nur auf dem Mond mit der US-Flagge, sondern plötzlich auch in Grönland, wenn er das zustande brächte, also dann würden sie mit Sicherheit den Kopf von Donald Trump am Mount Rushmore auch noch aus dem Felsen meißeln. Meine Damen und Herren, mit diesem Bild, das uns übrigens erinnert an den großartigen Hitchcock-Klassiker North by Northwest, möchte ich es jetzt heute fürs Erste bewenden lassen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Aber es geht gleich weiter wieder mit Sendungen, Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit Leni Fischer, dann die Meilensteine der Schweizer Geschichte. Roman Zeller, habe ich gesehen, hat den Werner Patzelt interviewt zu diesen Vorgängen am Mittwoch. Wir bleiben also dran, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Und jetzt freue ich mich auf meinen Tag in Wien. Das Eintauchen in die Unvergänglichkeit dieser kulturellen Welthauptstadt, diesem Freiluftmuseum an Welt- und Europageschichte. Machen Sie es gut, ich melde mich zurück.